365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt.
Es gibt über 800 Gespräche, die wir Ihnen inzwischen bei 365 über Medien reden anbieten dürfen. Möglicherweise haben Sie nicht alle 800 davon gehört. Deshalb gibt es hier das Rebroadcasting von drei Klängen, von drei Gesprächen aus der Reihe 365 über Medien reden. Im heutigen Dreiklang geht es um Fotografie. Zunächst im Gespräch mit der ehemaligen Leiterin des Kunsthauses Wien, mit Bettina Leidl, und mit dem Standardfotografen Christian Fischer. Dazu hören Sie auch noch das Gespräch mit Michael Steisgall. Er betreibt das Motiv und das Bellaria-Kino und ist außerdem verantwortlich für einen der größten Filmverleihe in Wien. Wieso ist ein fotografierter Moment ein besonderer Moment? Ein Museum gebaut möglichst ohne eine gerade Linie. Ein Haus geprägt von den Gedanken und Architektur von Friedensreich Hundertwasser. Das Kunsthaus, geführt und künstlerisch geleitet von Bettina Leidl. Ihre Ausstellungen widmen sich schwerpunktmäßig der Fotografie. Bettina Leidl, das Kunsthaus, das Sie leiten, zeichnet sich durch unglaublich großartige Fotografieausstellungen aus. Aber ist Fotografie denn überhaupt noch ein zeitgemäßes Medium? Ist das nicht ein Anachronismus zu dieser Epoche des Bewegtbildes?
Also wie Sie es ja auch sehen in den Ausstellungen, die das Kunsthaus regelmäßig und seit vielen, vielen Jahren kuratiert und zeigt, sieht man, wie wichtig die Fotografie auch heute noch ist. Also Fotografie ist ja auch die Grundlage für den Film. Also ein Film ist ja nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Fotos. Und natürlich, wie eng Fotografinnen und Filmemacher mit dem Medium Fotografie und Film arbeiten, sieht man zum Beispiel bei Wim Wenders, der sowohl ein wunderbares fotografisches Oeuvre hat, wie auch natürlich seine Filme, die wir kennen und schätzen. Also somit sehe ich die beiden Medien parallel und sehe sie nicht in Konkurrenz, sondern eher sich einander ergänzend.
Das auffälligste Unterscheidungsmerkmal liegt ja wahrscheinlich darin, dass eben ein einzelner Kader, ein Foto, irgendwie zeitlos wird und auf einmal sowas Ewiges ist, ja, und aus der Zeit fällt, im Gegensatz zum Film oder zum Video oder zum Internetclip.
Ja, natürlich. Also in der Betrachtung wählt man selber die Zeit und das Tempo und nicht so wie beim Film, wo einem das vorgegeben ist. Technisch gab es ja in den letzten 10, 15 Jahren ja unglaubliche Entwicklungen. Also es ist ja auch schon kameratechnisch nicht mehr so, dass du nur mehr eine Digitalkamera hast, sondern mit der du auch schon Filme drehst. Und es gibt viele Fotografen, die nicht mehr Foto für Foto fotografieren und auf den Auslöser drucken, sondern also, dass es wie in Filmsequenzen fotografiert wird und die Auswahl der jeweiligen Fotografien dann erst in der Postproduktion stattfindet. Also diese technische Vermischung zwischen den einzelnen Foto, also dem Kader, wie Sie gesagt haben, oder diesen Filmsequenzen ist oft in der Entstehung, hat sich das schon aufgehoben. Aber natürlich ist schon die Fotografie auch oder der Film ist schon auch, wo referenziert man sich, nicht? Also aus welcher Tradition, aus welcher Schule kommt man? Und hier ist die Bildsprache eine andere, eine individuellere. Ob du jetzt aus dem Film als Filmregisseur, Kamera kommst, wie du Szenen aufnimmst, wie du eine Geschichte erzählst oder in der Fotografie, wo es doch darum geht, ein Bild festzuhalten, eine Szene.
Was würden Sie denn überhaupt sagen, kann man mit einem, ich nenne es jetzt trotzdem Foto, obwohl der Begriff des Bildes wahrscheinlich eh viel richtiger ist, mehr sagen, als man durch Worte sagen kann und als man durch eine Handlung erzählen kann?
Wir bereiten im Kunsthaus gerade eine Ausstellung vor zum Thema Klimawandel und hier sieht man, dass sich oft Wissen erst durch ein Narrativ vermittelt und ich viel technische oder wissenschaftliche Studien vielleicht keinen Zugang habe oder auch nicht die Zeit habe, es zu lesen oder mein Interesse nicht weg. Bilder berühren dann und Fotos sehr emotional. Ich erfahre auch über ein Bild, wenn ich sehe einen Schuljungen in Bangladesch, der vor seinem in den Fluss gespülten Haus steht, weiß ich, wie schwer der Klimawandel jetzt in das alltägliche Leben für bestimmte Menschen eintritt oder eintrifft.
Mir fällt zu dem Bild, das Sie gerade beschreiben, ein Zitat ein, das ich mir rausgesucht habe von Bresson. Fotografieren, das ist eine Art zu schreien, sich zu befreien. Es ist eine Art zu leben. Er war der Fotograf, der die Befreiung Paris begleitet hat, aus dem Blickwinkel des Widerstands heraus. Er ist eine der Ikonen, kann man glaube ich sagen, der Chronik der Fotografie, aber gleichzeitig eben mit diesem besonderen Blick, wie Sie ihn gerade beschrieben haben. In der Dramaturgie würde man sagen Alltagsbezug, Lokalbezug und Gegenwartsbezug. Da frage ich jetzt die Verantwortliche für die Kuratierung von Ausstellungen. Nach welchen Kriterien stellen Sie denn überhaupt etwas zusammen oder nach welchen Kriterien wählen Sie auch einen Künstler aus oder eine Künstlerin?
Das ist im Haus auch ein langer Prozess, den wir setzen. Und für das Publikum sollte sich auch eine gewisse Dramaturgie ergeben oder auch eine Identität des Hauses daraus entwickeln. Und für das Kunsthaus ist es neben dem Werk von Friedensreich Hundertwasser, dem Gründer des Hauses, wo man auch seine Sammlung sehen kann, der Schwerpunkt in den Wechselausstellungen auf der Fotografie, hat auch den Grund, dass das Kunsthaus das Haus in Wien ist, das sich regelmäßig kontinuierlich mit der Fotografie auseinandersetzt. Unser Bezug ist vor allem ein internationaler Bezug, um Fotografinnen und Fotografen vorzustellen, die man in einer Retrospektive oder in einer Werkschau noch nicht in Wien gesehen hat. Aber natürlich auch in den Gruppenausstellungen, wie jetzt zum Beispiel die letzte Gruppenausstellung im Herbst letzten Jahres, Street Photography, wo wir natürlich die große Bandbreite der Street Photography gezeigt haben, weil Sie gerade Henri Cartier-Bresson erwähnt haben, den wirklich den Begründer oder einer der Ikonen der Street Photography. Aber dann natürlich auch, also es wirklich so über die 60er, 70er Jahre bis heute gespielt haben. Und ganz wichtig ist natürlich auch hier dann österreichische Fotografinnen und Fotografen, gerade zeitgenössische, auch mit in solche Werkschauen zu integrieren, weil gerade die Fotografie in Österreich einfach wirklich ein unglaublich lebendige Szene hat, eine großartige Ausbildung auf der Akademie, auf der Angewandten, die grafische natürlich nicht zu vergessen.
Ja, und wir haben auch eine unglaubliche Tradition, vor allem von Fotografinnen, von Trude Fleischmann bis zu Elfi Semmutan.
Ganz genau.
Jetzt ist aber die Fotografie ja mehr als die Chronik, auch wenn wir davon gerade ausgegangen sind. Und gerade in Ihrem Haus kann man auch Werke bewundern. Da gibt es Doppelbelichtungen, da gibt es hybride Gestaltungsformen, da gibt es die Postproduktion der Fotografie. Aber hier nochmal der eingangs schon erwähnte quertreibende Gedanke, ist denn das dann auch noch Fotografie oder ist das dann schon Malerei oder bildende Kunst im sozusagen Sinne, wie man das klassisch von der Malerei kennt?
Also es gibt natürlich so zwei Strömungen, natürlich jene Künstlerinnen und Künstler, die eben wie Sie sagen, aus der Malerei oder aus einer kunsthistorischen Perspektive ihre Fotografie eben sehen oder zuordnen oder die Fotografinnen und Fotografen, die wirklich so aus der Fototradition kommen, sei das jetzt aus der Reportagefotografie oder Dokumentarfotografie. Also diese unterschiedlichen Traditionen gibt es, aber das ist im Haus, ist das etwas, was am Ende, wenn man es ausstellt, nicht notwendig ist. Es geht wirklich um das Werk, es geht um die Auseinandersetzung mit bestimmten Themen und es geht natürlich um die formalen Umsetzungen, wie es der Künstler oder Künstlerinnen und Fotografinnen und Fotograf gesetzt haben. Also diese Herleitung, woher kommt es, löst sich dann am Ende auf.
Und die Wirkung ist entscheidend und
genau.
Nicht die Genese.
Genau.
365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Jetzt gibt es in Österreich ja auch noch dieses 20. Jahrhundert und das 20. Jahrhundert ist auch von sehr typischen Bildern geprägt. Ich denke da an das Bild im Belvedere zum Beispiel,
wo der Staatsvertrag ins Publikum gehalten
vom
wird.
Lessing,
das vom Lessing, das berühmte Foto. Bild. Könnten solche Bilder auch heute noch entstehen in der Zeit der digitalen Fotografie? Oder ist die Beliebigkeit, weil jeder von uns 200 Fotos am Tag verschickt, versendet und auch wieder löscht, ist diese Beliebigkeit auch in unser Alltagsverständnis zur Fotografie eingedrungen?
Nein, diese Bilder, diese ikonografischen Bilder gibt es natürlich auch noch heute. Also ich glaube, nächste Woche eröffnet im Westlicht wieder die World Press Fotoausstellung und da sieht man natürlich auch so wieder die großen Bilder, die um die Welt gegangen sind und die schon auch so im kollektiven Gedächtnis bleiben. Oder wir haben jetzt mit dem fünfjährigen Wiederkehr der Flüchtlingskrise 2015, denken Sie doch nur an das schreckliche Bild von dem kleinen Buben am Strand, das wirklich jeder auch noch vor Augen hat, das unglaublich berührt und auch die politisch Verantwortlichen auch aufgeweckt hat, zu handeln und dann mit einem anderen Blick auf die Krise zu sehen. Und
auch Hillary Bilder Clinton, als sie die Ermordung...
Genau, von Osama Bin Laden, die Fotos aus dem War Room im Weißen Haus, genau.
Das heißt also, die Fotografie lebt weiter, das Einzelstück lebt weiter, diese Auflösung der Zeit, dieses Statement, dieses genaue Überlegen, wo schaue ich hin? Wie können wir denn einen Beitrag leisten, dass die Menschen genauer schauen lernen?
Das ist ja etwas ganz Wichtiges und danke, dass Sie das auch erwähnen, weil natürlich dieses Lesen der Bilder und Lernen aus den Bildern sollte eigentlich eine ganz zentrale Kulturtechnik sein und hier ist die Ausbildung, das Lernen in den Schulen ganz etwas Wesentliches und leider dieses Wissen um das Bild ganz zentral und auch dieses Hinterfragen der Bilder. Was sehe ich wirklich? Was lese ich ab? Und ist das wirklich die Realität? Ist es die Wirklichkeit? Fotografie wird ja von Anbeginn, seit der Erfindung 1820, wird ja immer wieder auch so als Beleg der Realität und der Abbild der Wirklichkeit missverstanden, muss ich schon sagen, weil es natürlich nur ein Ausschnitt ist. Es ist ja dann der Ausschnitt des Fotografen, der den Bildausschnitt wählt und auch ganz klar entscheidet, was er weglässt. Was dann noch in der Dunkelkammer passiert oder heute am Computer, können wir uns gut ausmalen. Gott sei Dank sind wir noch in einer Zeit, wo wir Bearbeitungen, Bildbearbeitungen auch noch feststellen können, noch nachweisen können. Aber wir hören immer wieder unter dem Begriff Deepfake, dass hier die Computerprogramme dann schon so entwickelt sind, dass sich das auch gar nicht mehr beweisen lassen wird, wo an dem Foto manipuliert wurde oder auch an den Filmen. Also das ist ja vor allem dann, wenn die menschlichen Stimmen so nachgezeichnet werden können, dass es nicht mehr unterschieden werden kann und hier keine Beweisführung mehr möglich ist.
Das heißt, wir kommen wie so oft im Leben auf ganz archaische Fragen, auf Wahrhaftigkeit, weil Wahrheit ist wahrscheinlich nicht zu finden, auf Identität, auf Authentizität. Was könnte man noch in einem Medienlexikon zu diesem heutigen Tag finden, was bisher geschah? Am 28. September 1933 wird in Deutschland die staatlich genehmigte Gesellschaft zur Verwertung musikalischer Urheberrechte zur Wahrnehmung von Musikaufführungsrechten gegründet. Heute ist die Nachfolgegesellschaft, die GEMA, weltweit eine der größten Autorengesellschaften für Werke der Musik. Sie verwaltet in Deutschland die Nutzungsrechte aus dem Urheberrecht von mehr als 68.000 Mitgliedern, von Komponisten, Textdichtern und Musikverlegern, sowie von über 2 Millionen Rechteinhabern aus aller Welt. Im Jahr 2018 hat die GEMA Erträge von mehr als 1 Milliarde Euro erwirtschaftet. Jetzt haben Sie ein Haus zu verwalten, das, wie Sie schon erwähnt haben, mit Hundertwasser in Verbindung zu setzen ist und ohne ihn nicht denkbar wäre, weil ja schon die ganze Architektur von ihm hier gestaltet worden ist. Die gerade Linie ist verboten, weil sie in der Natur auch nicht vorkommt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt haben Sie aber dadurch natürlich einerseits eine wunderbare Perspektive, diese Idee des Gesamtkunstwerks, des Aktionisten, des politisch handelnden Künstlers, der Architektur, der Malerei, offenbar auch eine Nähe zu Lebensverständnis, weil er ja dann eine Art Aussteigerleben geführt hat. Auf der anderen Seite schränkt sie doch dieser Ausstellungsraum auch etwas ein, weil er ja so von ihm geprägt ist. Wie gehen Sie da damit um? Muss das alles, was Sie präsentieren, immer auch mit 100 Wasser funktionieren?
Das ist ja auch eine Entscheidung, die man als Leiterin einer Institution auch selbst setzt. Und natürlich ist 100 Wasser, wie Sie es gesagt haben, immer präsent. Und das ist natürlich auch das Spannende, um zu sehen, wo ist 100 Wasser heute für Generationen in den 20ern noch interessant? Oder wo sind Aspekte, die heute aus seinem Werk für unsere Gesellschaft relevant sind? Und hier ist es schon auch sein Verständnis, Leben und Ökologie und Kunst zu verbinden. Wir haben schon sehr zu Beginn meiner Amtszeit, um es so zu sagen, überlegt, okay, wo sind heute die Künstlerinnen und Künstler, die sich mit den zentralen Fragen von 100 Wasser eben zu Recycling, Klimawandel, Verlust der Biodiversität, gesellschaftsgerechte Gesellschaft auseinandersetzen. Und man sieht ja auch mit der Klimakrise, dass seine Ansätze, die er formuliert hat in den 70er, 80er Jahren, heute in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen sind. Dieses grüne Museum ist schon einer der zentralen Schienen, mit denen wir uns auseinandersetzen und wo 100 Wasser uns mit seinen Ideen auch noch heute unterstützt. Zu Ihrer Frage auch noch, wie weit es uns einschränkt, das finde ich ganz interessant, weil wie ich 2014 begonnen habe, wusste ich auch nicht genau, wie reagieren die Künstlerinnen und Künstler auf den Raum, wie weit fühlen sie sich zum Beispiel auch eingeschränkt. Und es war wirklich interessant zu sehen, dass es die Künstlerinnen und Künstler sofort als Artist Space gesehen haben und mit dem Raum auch anders umgegangen sind. Also dieses Weggehen und diese Loslösung vom sogenannten White Cube ist ja auch etwas Spannendes, was Inspirierendes. Ausstellungen sehen bei uns im Kunsthaus anders aus. Ja, also wenn man Ausstellungsfotos ansieht, man weiß es, okay, das war jetzt nicht in einem klassischen White Cube, sondern in einem Raum, der von einem Künstler gestaltet wurde.
Nochmal kurz auch auf 100 Wasser eingehend. Man hat das Gefühl, dass er nicht nur aufgrund seiner politischen Visionen, die eindeutig zeitgemäß sind und Fridays for Future zeigt das ja, sondern der erfährt auch eine künstlerische neue Akzeptanz, hat man den Eindruck. Wenn ich in die Albertina gehe und dort die Albertina Modern anschaue, jetzt im Künstlerhaus, dann kriegt er einen Platz, den er wahrscheinlich vor 10 Jahren nicht bekommen hätte. Wie schätzen Sie das ein? Woran liegt das? Ist das nur diese politische Komponente oder entdeckt man auch seine Kunst wieder?
Nein, also das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass 100 Wasser einer der ganz großen Künstler, österreichischen Künstler der Nachkriegszeit ist, der während in den 50er, 60er Jahren schon unglaublich international vertreten war, in Paris gelebt und gearbeitet hat, eine französische Galerie hatte. 100 Wassers Werke sind in allen großen Museen vertreten. Und diese Wiederentdeckung von 100 Wasser, aber das steht ihm wirklich seinem Werk zu. Und ist schön, dass es jetzt in der Albertina Modern im Leopold-Museum mit der großen 100-Wasser-Schiele-Ausstellung und natürlich bei uns im Kunsthaus, wo man es regelmäßig zu sehen ist. Also sehen wir das natürlich auch als Bestätigung und als Aufwertung unserer Arbeit.
Jetzt haben Sie auch noch im Kunsthaus angesiedelt eine kleine Kuriosität, die Donaukanalschwimmerinnen. Wie kam es denn dazu?
Das war ein sehr schönes Projekt von Studenten der Angewandten aus der Social Design Klasse, die sich mit der Zugänglichkeit des öffentlichen Raums beschäftigt haben und aufgezeigt haben, dass, ich glaube, 365.000 Quadratmeter flüssiger Raum, der für die Wienerinnen und Wienerinnen nicht genutzt wird oder nicht genutzt werden kann. Und es ist einfach eine wunderbare Idee für den Sommer, darüber nachzudenken, wie kann man auch den Donaukanal nutzen. Wir wissen um das Thema und um die Gefahr der Schifffahrt, aber die Idee der Studentinnen und Studenten war natürlich auch, einen Diskussionsprozess in Gang zu setzen, welche Möglichkeiten man hat, hier den Donaukanal auch für die Schwimmerinnen und Schwimmer zu öffnen. Man darf auch nicht vergessen, dass es natürlich in den 20er, 30er Jahren der Donaukanal sogar für Wettschwimmen, für Wettbewerbe genutzt wurde. Es gab Flussbäder, also das Schwimmen im Donaukanal hat eigentlich eine lange Tradition und vielleicht ergibt sich aus dieser Initiative auch ein Diskurs um die Nutzung des Donaukanals.
Was mir daran so gefallen hat, dass Sie da mit von der Partie waren, liegt auch darin, dass Sie sozusagen das Gebäude, den geschützten Elfenbeinturm des Museums damit ja verlassen. Sie folgen auch den Gedanken von Hundertwasser, denke ich, der ja eine Müllverbrennung gestaltet hat, der sich in der Architektur und Stadtplanung sehr engagiert hat. Das führt mich vor allem auch zu der Sehnsucht nach hybriden Formen. Wie können wir die Kunst in unseren Alltag tragen und wie können wir überhaupt hier einen Beitrag leisten als Kulturschaffende oder Journalistinnen und Journalisten? Das liegt sehr nahe, finde ich, größere Gruppen für das zu interessieren, was wir so leidenschaftlich lieben.
Ja, natürlich, wie nutzt man die Stadt und wie ist die Stadt oder welche Plätze sind für wen, wie zugänglich? Wir hatten auch vor 2 Jahren ein sehr schönes Projekt vom Rainer Prohaska, der eine Brücke über die Lände gezeichnet hat und geplant hat. Man ist natürlich auch, also vom Kunsthaus, um an den Donaukanal zu kommen, muss man ja eigentlich eine Autobahn überqueren und hier diese Verbindungen zur Natur zu setzen. Sind natürlich wunderschöne künstlerische Projekte. Das haben wir beim Donaukanal-Projekt auch gesehen, also mit den Studenten. Und Hundertwasser hat ja auch gesagt, der Donaukanal ist sozusagen sein erstes Meer. Und das finde ich irgendwie eine schöne Metapher oder eine schöne Grundlage für dieses studentische Projekt.
Das Narrativ der digitalen Zeit ist ja das exemplarische Erzählen. Wir sind weggekommen vom lexikalen Lernen. Um zum Abschluss noch auf etwas Visionäres oder Edukatives zu kommen, was kann das Kunsthaus leisten, damit wir bei der Fülle von digitalen Informationen, die wir kriegen, diese redaktionelle Kompetenz erwerben können, zu bemerken, das hat was mit meinem Leben zu tun?
Also nochmal die Ausstellung, die im Kunsthaus zu sehen ist, mit dem Titel »Nach uns die Sintflut«, zeigt ja auf, wie stark das Umweltthema, das Schmelzen der Polkappen, der Anstieg der Meeresspiegel, der Verlust der Gletscher, der ja ganz existenziell auch für Österreich ist. Diese Bilder vermitteln uns die Künstlerinnen und Künstler der Ausstellung. Und es sind natürlich in Ausstellungen, die sich mit Umwelt, mit unseren gesellschaftspolitischen Themen, mit unserer Wirtschaftspolitik, weil dieses Streben nach immer mehr und mehr führt an die Grenzen. Und wir wissen das seit Anfang der 70er Jahre, seit dem ersten Bericht »Die Grenzen des Wachstums« von den Mitgliedern des Club of Rome, dass wir nicht immer mehr wachsen können und dass wir Maßnahmen setzen müssen, um unsere Welt auch noch für die nächsten Generationen lebenswert zu hinterlassen. In der Ausstellung sind es Themen, die uns alle betreffen und mit denen wir auch in die Zukunft verweisen können und die uns auch anhalten, unser Verhalten zu verändern, unsere Wertigkeiten oder das, was uns wichtig ist, zu hinterfragen. Wo können wir uns einschränken? Was ist uns vielleicht dann gar nicht mehr im Alltag so wichtig? Das ist auch wieder eine Verbindung zur aktuellen Corona-Krise, wo wir auch gelernt haben, dass ein Wochenendtrip vielleicht nach London zum Shopping nicht unbedingt existenziell notwendig ist. Aber wir sehen auch, dass es nicht nur mehr an uns Einzelnen liegen kann, diese große Krise zu überwinden, sondern dass auch die Politik gefragt ist, dass die großen Maßnahmen anstehen.
Und schließen möchte ich mit einem der Zitate, die ich auf der Seite querfeld1.de gefunden habe. Da gibt es nämlich 70 Zitate zur Fotografie und ich war ganz begeistert und habe da noch einen Dürrenmatt zum Schluss. Beobachten ist ein elementar dichterischer Vorgang. Auch die Wirklichkeit muss geformt werden. will man sie zum Sprechen bringen. Friedrich Dürrenmatt, ein Rebell, so wie Hundertwasser einer war und hoffentlich noch viele andere bei Ihnen im Museum zu besichtigen sind. Danke für Ihre Zeit, Bettina Leidl.
Danke vielmals.
Wir sehen seine Bilder quasi jeden Tag. Er ist der Fotograf des Standard und dafür im richtigen Moment ausgelöst zu haben, vielfach ausgezeichnet. Heute bei 365 der Pressefotograf des Landes, Christian Fischer. Christian Fischer, 30 Jahre der Standard-Fotograf, nämlich im Sinne für die Zeitung der und die Standard. Wie fühlt man sich als Fotograf im Jahr 2020 zwischen der Bilderflut, die in den sozialen Medien passiert, und dem printdominanten Journalismus, der sich immer noch über die Artikel formuliert?
Ich kann nur sagen, die professionelle Fotografie ist nach wie vor sehr gefragt, also im Print. Es geht darum, dass professionelle Fotografen ihre Arbeit möglichst schnell und möglichst effizient abliefern. Da hat die Bilderflut auch nicht wirklich was geändert. In Social Media schaut die Bildqualität ganz anders aus. Da ist es eigentlich komplett wurscht, was wie fotografiert wird. Es geht nur darum, zum Sharen und zum Liken der Bilder. Und da ist meiner Meinung nach, also ein Foto zu machen, heißt noch lange nicht, fotografieren zu können. Und die User schauen sich halt ihre, swipen durch ihre Katzenfotos, Selfies und kopieren eigentlich dasselbe Motiv millionenfach. Und dadurch wird diese Fotografie eigentlich auch austauschbar.
Wenn Sie jetzt von professioneller Fotografie sprechen, wie kann man das in ein paar Punkten und Eckpfeilern beschreiben? Was macht die professionelle Fotografie aus?
Die professionelle Fotografie macht auf jeden Fall die Erfahrung aus, als allererstes. Es geht darum, die Geschichten erzählen zu können und die Ereignisse, egal jetzt, ob das ein politisches Ereignis ist oder ein Interview oder ein Porträt von einem Künstler, das Gefühl des Moments auf den Punkt zu bringen. Und das sieht man dann in einem professionellen Foto auf jeden Fall. Ein schnelles Smartphone-Foto hat sicher nicht die Ausstrahlung. Das eine Bild springt heraus, springt dich an und das andere sieht flach, uninteressant aus.
Was kann denn überhaupt ein Bild mehr erzählen, als ein Artikel sagen kann?
Ein Foto braucht keine Worte. Jedes Foto wirkt auf den Betrachter intuitiv, egal welche Sprache er spricht. Die Bildsprache ist eine universelle, also die kommt komplett ohne Worte aus. Das ist auch die Faszination für mich in der Fotografie, dass ich meine Geschichten erzählen kann, ohne Worte verwenden zu müssen.
Können Sie dann auch etwas rausholen aus den Bildern und aus den Menschen, die Sie fotografieren? Meistens oder sehr oft sind es ja Menschen, was die gar nicht ahnen, dass in ihnen steckt?
Ja, im Idealfall schon, weil für mich ist die, gerade in der Porträtfotografie, das Fotografieren eine nonverbale Kommunikation. Also man muss schon psychologisch auf das Gegenüber eingehen, um zu sehen, wie geht's dem jetzt? Kann man ihn aufheitern? Muss man ihm irgendwie mehr Konzentration beibringen? Es ist bei jedem Menschen verschieden. Manchmal gelingt es gar nicht, weil die komplett woanders sind, aber dann sagt man, okay, treffen wir uns in 2 Tagen nochmal. Vielleicht ist dann eine bessere Atmosphäre. Aber im Normalfall ist Fotografie immer nonverbale Kommunikation. Also man kann nicht sagen, schauen Sie freundlich. Das funktioniert nicht. Wenn ich sozusagen aber mit meinem Gegenüber kommunizieren kann, Sympathien entwickeln kann, dann fallen die ersten Masken und das Porträt kommt dann zutage.
Jetzt haben wir es aber heute mit einer speziellen Situation zu tun. Gerade die ÖVP, und Sie fotografieren ja auch sehr viel politische Ereignisse, ist berühmt für ihre Message Control. Merken Sie das auch an der Körpersprache der handelnden Personen?
Absolut. Also es ist alles durchkomponiert. Also wenn man die modernen Pressrooms jetzt anschaut, die sind lichttechnisch durchinszeniert von Farbtemperatur, Kontraste, Helligkeit, praktisch Farbe natürlich auch, so wie ein Fernsehstudio. Das ist nicht nur Message Control, sondern auch, wie soll ich sagen, Picture Control. Und die Kunst des Pressefotografens besteht dann darin, das zu durchbrechen. Es wird immer schwieriger, aber es geht. Zum Beispiel, dass man einen Politiker nicht auf der Bühne dort, wo sie vorgesehen sind, fotografiert zu werden, sondern eben danach, dazwischen, davor zu fotografieren. Und dann kommen auch Bilder raus, die sich unterscheiden von den Embedded-Fotografen, sage ich mal so.
Diese Message Control, die beinhaltet ja beispielsweise auch, dass sich Fotografen und Fotografinnen nur an gewisse Stellen im Raum stellen dürfen überhaupt. Ja. Halten Sie sich an sowas oder gehen Sie einfach trotzdem?
Das ist dann das Räuber und Gendarm-Spiel, das wir seit unserer Kindheit kennen. Man versucht immer die Grenzen herauszuloten, sage ich mal so. Und das gehört zum Spiel dazu. Das wird auch akzeptiert und ein Nein ist ein Nein. Aber wenn man dann so schaut, ah, da ist noch Platz oder da steht noch niemand und keiner sagt was, passt perfekt. Dort hat man die Perspektive und entstehen auch wahrscheinlich schönere Bilder.
Und dann gibt es ja noch dieses zweite Phänomen der Geldknappheit in unserem Land. Da wird ja leider auch bei der Fotografie gespart und da wird ja leider auch bei der Bildbetreuung gespart, wenn es zum Beispiel um Reisen geht, wie nach Amerika zum amerikanischen Präsidenten. Und dann ist es wirklich so, dass selbst die APA ein Foto übernimmt von den Fotografen, die der Bundeskanzler mit hatte. Yeah. Statt dass da ein Christian Fischer mitfährt und drauf schaut, wann Trump und Kurz ins Leere schauen und diesen Moment einfängt. Yeah. Was hält man da als noch dazu freischaffender Fotograf von dieser Situation und von dieser Marktsituation und auch von dieser mangelnden Wertschätzung der Bildreportage gegenüber?
Also das waren die goldenen Reportagezeiten des vielleicht der 70er, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Also das ist schon lange vorbei, dass sozusagen Zeitungen, Journalisten und Fotografen im Team dann kurz nach Washington dann eine Woche irgendwo hinschickt auf Reportage. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Ich kann nur aus meiner Sicht sagen, dass alles, was sozusagen hier in Österreich passiert, hier in Wien passiert, da bin ich eigentlich nicht so sehr eingeschränkt. Also international ist es dann natürlich eine andere Sache. Dann schaut die Redaktion auch schon sehr kritisch drauf, welche Bilder da jetzt kommen. Und die idealisierenden Bilder werden sonst so nicht gedruckt. Also da ist die Kritik schon da, dass man auch andere Bilder braucht als den klassischen Handshake mit zwei Grinsern.
365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien.
Bevor wir nachher noch einmal zur Message Control zurückkehren und deren Relevanz für die Demokratie und was sich da alles auch gerade in Covid-Zeiten abgespielt hat, zu was Archaischerem. Hm. Denken Sie, dass diese Faszination Fotografie darin besteht, dass die Zeit angehalten wird?
Paul Cézanne hat einmal gesagt, die Dinge verschwinden, man muss sich beeilen, etwas sehen zu können. Für mich ist das genau die Faszination der Fotografie, sich auf den Augenblick zu konzentrieren, auf den Moment und dann das Bild zu sehen und zu machen.
Das besteht dann ja erstens, wenn es um Menschen geht, natürlich in der Übersetzung dieses Menschen, aber zweitens auch sehr stark durchs Framing. Ja. Und das Framing, hat man mir erklärt, zeichnet sich weniger aus durch das, was man fotografiert, sondern mehr durch das, was man weglässt.
Ja, das ist ein sehr wichtiges Stilmittel in der Fotografie. Durch das Weglassen bestimmter Bildteile erhöht man die Spannung und bringt den Betrachter dazu, das Fehlende mit seiner eigenen Vorstellung zu ergänzen. Und damit kann man eine schöne Geschichte erzählen. Also bei mir ist es ganz gut gelungen beim APA-Preisfoto 2015, wo ich die damalige Bildungs- und Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hossek am Weg zu einer Präsidiale zum Thema Frauenrechte und Frauengleichstellung fotografierte. Und dabei musste sie durch einen Pulk von männlichen Fotografen und Journalisten sich durchzwängen. Und das war genau mein Augenblick. Also niemand anderer hatte das Foto. Es war auch dann das Pressefoto des Jahres natürlich.
Es gibt ja so archaische Bilder in Österreich, wie das berühmte Foto vom Lessing beim Belvedere oder das Ihre, oder international waren die Fotos von live immer so Trendfotografien, die viel mehr erzählt haben und möglicherweise den Vietnamkrieg beendet. Gibt es das bei uns auch noch, dass Fotos über die Nice Pictures in der Krone bunt am Sonntag eine Relevanz haben in den Magazinen und in den Zeitungen?
Ich glaube schon. Also die Fotografie ist ja nie zu Ende. Also die Welt wird ja ständig neu erzählt. Also das heißt, ikonenhafte Bilder passieren. Es ist verdammt schwer, ein gutes Foto zu machen, aber wenn es dann am Tisch liegt, ist es ein Wahnsinnserlebnis. Ich denke da jetzt zum Beispiel an das ikonenhafte Bild von Peter Sousa, der damalige Cheffotograf vom Weißen Haus, der damals Barack Obama mit seinem Team fotografiert hat bei einer Militäraktion gegen Osama bin Laden. Und das ist genau dieses Weglassen Man sieht in einem engen Raum das Team von Barack Obama sitzen. Alle schauen ganz konzentriert in eine Richtung. Jeder hat einen anderen Gesichtsausdruck. Und der Peter Sousa, der Cheffotograf, hat genau das weggelassen, was Sie sehen, nämlich einen großen Bildschirm, wo live übertragen wurde die letzten Sekunden von Osama bin Laden. Wenn ich jetzt als Betrachter, oder es wurde ja millionenfach geliked, das Bild, also wenn die Betrachter sich das Bild anschauen, dann denken sie sich den Teil dazu, was sehen sie jetzt? Sehen sie jetzt die letzten Sekunden von Osama bin Laden oder sehen sie nur ein nächtliches Gebäude mit einem Hubschrauber? Und das ist genau der Punkt, also dass das ganze Bild ikonenhaft gemacht hat.
Und der zweite war, dass er diesen Gesichtsausdruck von der Hillary Clinton eingefangen hat.
Ach so, ja, Hillary Clinton gibt die Hand vor ihr Gesicht und man weiß jetzt nicht, ob das jetzt Verzweiflung ist oder Spannung oder Entsetzen. Und das Bild ist 2011 erschienen und ist nach wie vor in den Medien Diskussionspunkt.
Und 2015, um ein drittes ikonenhaftes Bild zu erwähnen, der Bub, der am Strand angeschwemmt wird.
Das ist auch in allen unseren Köpfen drinnen und wird auch nie wieder weggehen bei der Flüchtlingskrise, das Bild.
Wenn man jetzt einen weniger spektakulären Auftrag hat und ins Tagesgeschehen hineinsteigt, zusammen mit einem Printjournalisten oder einer Journalistin, spricht man sich dann ab oder machen Sie das ganz eigenständig, was Sie dann einfangen?
Das kommt eigentlich auf den Auftrag an. Also wenn wir eine Ganztagesreportage haben, dann diskutieren wir schon, wen wir jetzt, also wenn es zum Beispiel darum geht, Menschen auf der Straße anzusprechen oder zu interviewen oder zu fotografieren, dann spricht man sich schon ab, was machen wir jetzt? Der schaut super aus oder die schaut super aus, die können wir jetzt fotografieren, die ist sicher jetzt bereit für ein Interview. Und da ist eine ständige Kommunikation. Aber die sozusagen die ganz normalen Events, wo man dann Hausnummer sagt, morgen ist um 16 Uhr Termin, Interview, da macht jeder sein eigenes Ding und da braucht es auch nicht irgendeine Abstimmung.
Jetzt gibt es ja beim Fotografieren, und Sie merken, ich komme immer wieder nach der politischen Beschreibung zu diesen handwerklichen Fragen. Mhm. Auch ganz profane Dinge wie aufsichtig und untersichtig. Und damit erzähle ich ja wahnsinnig viel. Ja. Da mache ich eine Person größer oder ich mache sie kleiner. Ist das Zufall oder ist das jedes Mal eindeutig von Ihnen so gewollt?
Aus meiner Sicht gibt es keine Regeln. Also man kann machen, was man will. Es geht dann immer auch um den politischen, zum Beispiel politischen Kontext oder den allgemeinen Kontext. Es geht um den allgemeinen Kontext. Es macht schon einen großen Unterschied, ob ich jetzt am Heldenplatz rechtsextreme Burschenschafter mit Fackeln fotografiere oder am Heldenplatz die Greta Thunberg, die für Climate Change demonstriert. Also das entscheide ich dann spontan im Moment, welches Stilmittel da angebracht ist.
Und damit werten Sie aber auch sehr.
Ich sage auch immer, also ein Foto ist immer wertend. Sobald man ein Bild macht, wertet man es. Da fällt mir ein amerikanischer Fotograf ein, der John Sarkowski, der ist Kurator und Fotograf, der hat gemeint, Fotografie ist ein visuelles Redigiermittel. In Wirklichkeit, was die Journalisten mit Texten machen, wenn sie redigieren, mache ich das mit der Gegenwart in dem Moment. Also ich lasse viel weg, redigiere den Moment und komme dann zu meinem Bild.
Wenn Sie redigieren sagen, kommt mir jetzt auch die Postproduktion in den Sinn. Inzwischen haben wir es mit einer Gesellschaft zu tun, wo kaum noch ein Foto unbearbeitet ist. Ja. Selbst Videos, Sie wissen, Deepfake, werden sprachlich ergänzt und in völlig andere Locations gesetzt etc. Wie ist das mit Ihnen? Gibt es da den Ehrenkodex, dass Sie ein Bild nicht nachproduzieren und nachbearbeiten?
Also absolut. Ich bin dem Kodex schon verbunden. Als Fotojournalist geht es mir um das Authentische. Und da lasse ich nichts weg, gebe nichts dazu, retuschiere nichts. Also das ist Regel Nummer eins. Das Einzige, was ich mache, ist Qualitätskorrekturen, also ein bisschen Schärfe, vielleicht Farbkorrekturen und dann den Bildausschnitt, der natürlich wirklich wesentlich ist, auch in der Post-Production. Aber sonst Falten weg oder, keine Ahnung, ein störendes Baum im Hintergrund weg. Also das wird bei mir nie passieren.
Ist denn das noch zeitgemäß?
Ich denke schon. Also Fotojournalismus ist Fotojournalismus und Modefotografie ist Modefotografie. Also es gibt schon Sparten der Fotografie, die davon leben. Also natürlich. Ich werte es auch nicht als schlecht oder gut oder so, sondern es passiert. Das hat keinen Platz beim Fotojournalismus, finde ich.
Was bisher geschah.
Am 26. November 1945 erschien das Kinderbuch Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren. Es wurde in 77 Sprachen übersetzt und bis 2015 in 66 Millionen Exemplaren verbreitet. Ab Ende der 1960er Jahre wurden die Bücher mit Inger Nilsson in der Rolle der Pippi verfilmt. Auch diese Filme wurden in viele Sprachen synchronisiert. Kann man das eigentlich auch irgendwie kennbar machen, dass es nicht bearbeitet ist? Gibt es da eine Technik oder gibt es da auch einen Austausch zwischen Kollegen von Ihnen und Ihnen, wie man das sozusagen einem Publikum von heute, gerade einer jüngeren Generation, die auf Insta unterwegs ist oder auf TikTok und die ganze Zeit mit Bearbeitungen arbeitet, als Selbstverständnis klar macht, das ist nicht bearbeitet?
Ja, na, es gibt auf Instagram den Hashtag NoFilters. Was man unter Filters bezeichnet, ist in Wirklichkeit Wahnsinnsretusche, wo die Gesichter in die Länge gezogen werden, die Falten weggezoomt werden. Also es gibt keinen Standard, aber ich würde schon sagen, No Filter ist für mich, dann ist ernst, dann ist kein Schmäh sozusagen, sondern das Bild ist so, wie das Bild ist einfach.
Einen riesigen Filter haben wir gerade erlebt in der Covid-Zeit. Als die Regierenden, nämlich auch die Grünen und nicht nur die vielgescholtene ÖVP, auf einmal nur mehr eine ganz begrenzte Anzahl von Journalistinnen und Journalisten zu den doch die ganze Republik bewegenden Pressekonferenzen gelassen haben. Was ist da in Ihnen vorgegangen?
Es hat mich sprachlos gemacht. Es war wirklich meiner Meinung nach ein riesiges demokratiepolitisches Problem, wenn die regierenden Parteien nur mit einer ausgewählten Anzahl von Journalisten und Kameraleuten, also Kameraleuten und Fotografen kommuniziert und nicht alle den Zugang haben. Also da war die Diversität der Berichterstattung sehr gefährdet. Das hat sich natürlich Gott sei Dank mittlerweile wieder verbessert, aber die Wochen im März und im April, die waren für uns, für die Pressefreiheit nicht gut.
Wie ist denn das auch mit den Persönlichkeitsrechten? Datenschutz wird immer heikler, um jetzt sozusagen das andere Ende der Palette anzusprechen. Sie können ja nicht einfach auf die Straße gehen und irgendwen fotografieren. Wie halten Sie es da?
Prinzipiell darf ich immer jeden fotografieren. Ich darf ihn nur nicht veröffentlichen. Also fotografieren ist überall erlaubt. Das kann mir niemand verbieten. Die Persönlichkeitsrechte sind insofern wichtig, damit das Gegenüber auch weiß, was mit den Fotos passiert. Habe ich bis jetzt kein Problem damit gehabt. Also wenn ich Street Photography mache, dann frage ich die Leute nachher, nicht vorher. Und es wird eigentlich immer mehr notwendiger, schriftlich das festzuhalten. Also bis jetzt war es immer, ja, kein Problem, kannst du ein Foto machen oder so. Aber das ist, das durch die Datenschutzverordnung ist das, glaube ich, jetzt wird das mehr oder weniger Standard, dass man dann wie bei Filmaufnahmen einen Modelvertrag abschließt und eine Einverständniserklärung holt. Aber das ist ja ein bisschen mehr Bürokratie für mich.
Haben Sie eigentlich auch einmal über eine Reihe nachgedacht, so wie Humans of New York oder dass Sie sind so viel in Wien unterwegs, Sie sind so viel in unserem Land unterwegs und Sie haben so völlig unterschiedliche Typen kennengelernt, die Menschen einfach nur durch Fotos vorzustellen?
Gute Idee. Nein, auf das bin ich noch nicht gekommen. Ich bin, also in Wien war ich bis jetzt immer so sehr beschäftigt, dass ich mich nicht um andere Städte kümmern konnte.
Da komme ich eigentlich nämlich zu der Frage, neben der Pressefotografie für die Zeitungen und für die Plattformen, nach der Sammlung und Kuratierung im Nachhinein. Mhm. Also Fotografiebücher, Aussuchen von speziellen Momenten, dass Sie da ein Best-of eines Jahres zusammenstellen von Fotos. Ist das etwas, was Sie reizt? Ist das etwas, von dem Sie glauben, dass es Sinn macht? Im privaten Bereich tun das ja die Leute. Ja. In der Flut von Digitalfotos sind Sie ja auf einmal wieder dabei, sich für einen speziellen Anlass dann ein kleines Buch ausdrucken zu lassen.
Es ist auf jeden Fall wichtig. Ich glaube auch, dass man das zusammenfassen müsste. Also ich habe die Corona-Zeit auch dafür genützt, meine neue Webpage zu machen, die www.fischerfoto.com, wo ich dann nicht ein Jahr zusammengefasst habe, sondern drei Jahrzehnte. Und das war schon eine Arbeit, weil, also was lasst man weg, was zeigt man? Also welche Richtung geht man? Es war eine Herausforderung, sage ich mal.
Was war dann das Kriterium, welche Bilder Sie genommen haben? Gibt es da einen Schlüssel oder haben Sie sich da einen Katalog gemacht an Kriterien?
Es hat sich dann so herauskristallisiert, dass ich im vorderen Teil nur die aktuellen Bilder zeige. Also praktisch eigentlich hauptsächlich die Fotos, die ich in den letzten ein, zwei Jahren gemacht habe. Und dann habe ich schon zu Themen zusammengefasst. Also das eine ist Rückblende, da habe ich die letzten 3 Jahrzehnte drinnen. Und dann ein Best-of von Stars, also von Musikerinnen und Musikerinnen. Und dann noch so eigene Projekte. Also ich war im Anfang des Jahres in Moria im Flüchtlingslager. Und da habe ich dann auch eine eigene Sektion gemacht, weil das auch sehr bewegend war für mich.
Denken Sie, dass man durch die Flut an Fotos das Fotografieren verlernt?
Nein, glaube ich nicht. Also ich habe, wie ich vorhin gesagt habe, ein Foto machen heißt noch lange nicht fotografieren zu können. Und die Masse von Fotos macht ja nicht keine Qualität. Es geht darum, ein Foto zu machen oder eines von vielen auszuwählen und sagen, das ist das Foto und nicht 100 andere Ansichten vom selben Sujet. Da bin ich als Fotojournalist und Fotograf sehr optimistisch, dass sich das auch nicht so schnell ändern wird. Weil die Medien brauchen die Bilder, die Fotos brauchen die Medien. Die Medien können ohne Fotos keine Texte verkaufen. Und ich denke, diese Wechselwirkung, egal wie sich die Medien jetzt entwickeln, wird immer Fotografie ein wichtiger Punkt sein.
Gegen Ende unseres Gesprächs noch die Frage, drücken Sie eigentlich noch bewusst ab oder klicken Sie durch und haben dann 30 Bilder und Sie suchen den einen Moment im Nachhinein aus, welche von den 30 schnell fotografierten Bilderfolgen hat es am meisten gebracht? Oder ist es so wie früher, wo man einen 24-Fotofilm in der Kamera hatte und jeden Augenblick, weil es auch teuer war für einen jungen Menschen, genau überlegt hat, was ist es jetzt wert, was ich ins Bild setze?
Ich kenne beides. Ich kenne das auf den Moment warten mit nur mehr mit einem 36-Bild-Film. Dann hat man nur mehr 2 Kader am Film, aber es kann jederzeit was passieren. Also man konzentriert sich komplett auf den Moment und wartet darauf, dass man diese 2 Bilder machen kann. Und diese Erfahrung als Analogfotograf nehme ich auch ins digitale Zeitalter mit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Porträt von Ihnen mache und jetzt 500 Mal abdrücke, bringt das nichts, wenn da keine Emotion da ist, kein Gefühl. Und wenn ich mit Ihnen kommuniziere und dann von mir aus 10 Fotos mache ich ja nicht bei einer Session, aber sagen wir mal 40, ist das viel effizienter. Also auf der anderen Seite ist es natürlich, das Digitale ist schon eine Komfortzone, das muss man schon sagen.
Und eine Verführung. Das ist dann eben für weniger bewusste Kolleginnen und Kollegen auch zur Beliebigkeit verleiht.
Ja, absolut.
Gibt es eigentlich in diesen eher doch weniger gut beleumundeten Zeitungen, wie wir sie als Gratisblätter bei den U-Bahnen kennen, auch professionelle Fotografen?
Ja, bei den Boulevardmedien gibt es auch sehr gute Fotografen. Mit einigen bin ich befreundet und wir diskutieren dann auch, welche Bilder jetzt die wichtigen waren und wie es uns als Fotografen gegangen ist. Also da haben wir die Kommunikation natürlich.
Das führt mich nämlich zu Ihrem Besuch in Moria. Wenn man dann an so ein Flüchtlingslager kommt und wenn man dann sichtlich, so wie Sie, auch politische Haltung hat in seiner Arbeit, für wen würde ich dann nicht mehr publizieren?
Es war ein Auftrag für den Standard. Ich würde schon sehr darauf schauen, dass die Bilder im richtigen Medium präsentiert werden. Und ich würde auch gewissen Medien diese Bilder nicht geben.
Wie zieht man da die Grenze?
Rein psychologisch, rein idealistisch.
Da ist sozusagen die Archaik der Fotografie trifft sich damit Weltbild.
Absolut.
Sie haben davon berichtet, dass Sie Prominente fotografiert haben. Welchen Menschen würden Sie gerne porträtieren? Haben Sie eine Wunschliste?
Eine Wunschliste habe ich, nein, eigentlich nicht. Ich bleibe spontan. Ich lasse die Porträts auf mich zukommen.
Dann danke ich Ihnen vielmals für die Zeit und freue mich auf die nächsten Porträts, die uns dann alle überraschen werden.
Ich danke auch sehr für das Gespräch.
Kinofilme brauchen Aufführungsorte, also Kinos. Und sie brauchen auch einen Verleih, einen Vertrieb, der den Kinobetreibern schmackhaft macht, dass genau dieser Film auch für das Publikum von Interesse ist. In Österreich gibt es den Filmladen. Ein Kinoverleih, der sich auch kleinerer Projekte annimmt. Ein Kinoverleih, der sich auch engagierter österreichischer Filme annimmt. Heute bei 365 der Kopf hinter dem Filmladen und daneben auch noch der Betreiber eines Programmkinos wie dem Wiener Votivkino, Michael Steisgall. Michael Steisgall, unser Büro ist hier in der Währinger Straße einen Steinwurf weg von einem dieser wunderbar archaischen Orte in Wien, dem Votivkino. Sie sind einer der Arthouse-Kinobetreiber dieses Landes. Sie sind aber auch noch was Zweites.
für die Filmschaffenden, die Kino machen, lebenswichtig. Sie sind der wichtigste und essentielle Verleiher mit dem Filmladen. Muss man das zusammen sein oder kann man das auch unabhängig voneinander sein?
Man kann es unabhängig voneinander sein. In den meisten Ländern ist es auch unabhängig voneinander. In Österreich hat es eine gewisse Tradition bekommen, dass Arthouse-Verleiher auch zumindest ein Kino haben oder Arthouse-Kinobetreiber dann auch irgendwann einen Verleih gegründet haben. Ja. Ist auch ganz interessant, weil es teilweise auch wirklich unterschiedliche Herangehensweisen sind, ob man von der Verleih- oder von der Kinoseite kommt. Und unsere angestammte Tradition ist ja Verleih und das Kino ist dann später dazugekommen. Wobei das Kino natürlich einerseits ein archaischer Ort ist, weil mehr als 100 Jahre alt, auf der anderen Seite natürlich ein sehr lebendiger und moderner Ort. Also ich wehre mich auch immer ein bisschen gegen diese Zuschreibung an die Nicht-Multiplexe, so ein nostalgisches Kind-Top zu sein, ja, was natürlich überhaupt nicht stimmt, weil wir sowohl was die Ausstattung betrifft, was die Technik betrifft und natürlich auch was das Programm betrifft, auf der Höhe der Zeit sind und eigentlich vorneweg sind. Man vergisst auch immer, dass Kinos eigentlich relativ komplizierte und auch technisch aufwendige Investitionsmaschinen sind. Also das nostalgische Kino ums Eck gibt es ja in der Form nicht mehr.
Es wird ja längst nicht mehr projiziert durch ratternde Projektoren, sondern sie müssen den Sound gewährleisten und sie müssen die digitale Distribution verwalten etc. Aber sie verkörpern mit der Art und Weise der Programmgestaltung sowohl im Verleih wie auch im Kino ja auch ein europäisches Verständnis, das es in fast keinem anderen gesellschaftlichen Bereich so gibt wie da. Also wenn ein François Ozon-Film herauskommt, dann wird er doch vom Wiener Publikum genauso begehrt empfangen wie woanders.
Ja, das Schöne am Kino ist, dass das Kino ja was sehr Internationales ist und immer war, ja, und wirklich so den Blick auf die Welt weitet in ganz unterschiedlichen Formen. Also entweder ganz banal dadurch, dass die Filme wirklich von weit weg kommen, aber auch bei Filmen, die jetzt ganz nah sind, die auch in Österreich entstanden sind, öffnen gut gemachte Filme einen Kosmos, ja, weiten den Blick, weiten die Wahrnehmung und ja, bereichern unsere Auffassung von Gesellschaft, von alltäglichem Leben und schürt hoffentlich unsere Neugier auf anderes, auf Ungewohntes.
Wie glauben Sie, ist das Verhältnis? Sie haben natürlich Ihre Stammklientel. Man hat auch als Städter so das Gefühl, man erkennt die Menschen, die so in eine Arthouse-Kinoproduktion gehen würden. Die haben schwarze Rollkragenpullover oder schauen so ähnlich aus. Haben Sie auch die Chance, Publikum zu erreichen, das noch nicht zu den üblichen Verdächtigen gehört?
Das hängt vom Film ab. In Maßen ja. Also das Publikum, das insgesamt aufgeschlossen ist für die Art von Produkt, das wir zeigen, natürlich. Und wir bilden ja auch eine große Bandbreite ab. Also mit bestimmten Filmen sprechen wir halt ein engeres Publikumssegment an, mit anderen ein weiteres. Bei Special Interest Filmen geht es dann vielleicht nochmal in eine andere Richtung. Aber natürlich können wir ein Publikum nur erreichen in der Bandbreite dessen, was wir zeigen wollen. Also als Kinobetreiber ist man ja auch Kurator. Ja, da geht es ja darum, eine Auswahl zu treffen, für die man auch einsteht und an der sich im Idealfall das Publikum auch orientieren kann und auf die sich unsere Kundinnen und Kunden auch verlassen können.
Jetzt ist das Votivkino sicher so ein Haus, wo man auch hingeht, ohne jetzt unbedingt wahnsinnig viel über den Film zu wissen, weil man darauf vertraut, dass Sie den ausgesucht haben, sozusagen für uns Publikum und Interessierte. Aber gleichzeitig gibt es ja immer wieder auch diese Problematik, dass es Filme gibt, die sich eben erst durch Mundpropaganda in die Welt tragen lassen. Gerade im Gegensatz zu den großen amerikanischen Marketingmaschinerien können europäische Produkte oft wirklich nur über das Aushalten und das Durchhalten eines Kinobetreibers überhaupt in die Öffentlichkeit kommen. Weil wenn Sie dann 3-4 Leute in einer Vorstellung sitzen haben, kann das ja nicht kostendeckend sein.
Es ist interessant, welche vielfältigen und verschlungenen Wege die Filme manchmal nehmen, ja, weil manche Filme sind der sogenannte Sleeper, die sich wirklich erst entwickeln im Laufe der Zeit. Andere sind ein Strohfeuer, die sehr schnell abflachen. Und so im Kinoalltag hat man eigentlich die ganze Bandbreite dazwischen. Ja. Und wir versuchen schon, die Filme möglicherweise nicht täglich und ganz sicher nicht Primetime, wenn sie jetzt keine guten Zahlen machen. Aber wir versuchen schon, die Filme über einen längeren Zeitraum hinweg zu halten. Ja, weil ich als Kinobetreiber sage, Ein Film, den ich spiele, den ich regulär spiele, ist auch ein Bekenntnis zu diesem Film. Ja, und wir sind jetzt nicht ein Ramschladen, der die Ware auf die Grabbelkiste legt, sondern also wir nehmen unsere Filme auch ernst. Ja. Und das drückt sich auch darin aus, dass man wirklich versucht, die Filme auch dann, wenn sie am Anfang keine guten Zahlen machen oder wenn sie insgesamt keine guten Zahlen machen, über ein längeres Zeitkontinuum zu halten. Anders ist es natürlich bei Filmen, wo von vornherein klar ist, man spielt sie nur zweimal oder dreimal. Das ist aber dann auch so angekündigt.
Konkret ist das bei Special Interest Festivals oder bei zum Beispiel ein Kinderfilmfestival ist ja ziemlich legendär.
Also bei Festivals und Filmreihen ist es ganz klar, die beruhen ja darauf, dass man in einem beschränkten Zeitraum bestimmte Filme sehen kann. Ja. Es kann sich aber auch um Filme handeln, die aus dem Festivalzusammenhang rausfallen, wo wir den Eindruck haben, es ist vom Aufwand nicht adäquat, sie jetzt über einen längeren Zeitraum einzusetzen und wo es besser ist, man versucht das Publikum auf eine einzelne Vorstellung hin oder auf zwei oder drei Vorstellungen hin zu fokussieren. Das ist ja dann auch sehr oft verbunden mit Veranstaltungen und das ist dann auch nicht permanent reproduzierbar. Ne? Also auch wenn Regisseurinnen und Regisseure dazu bereit sind, ihre Filme auch dauerhafter zu begleiten, ist es mir lieber, man fokussiert es und man konzentriert es. Und das hat dann auch wirklich einen inspirierteren und spritzigeren Charakter. Also wenn ich jetzt theoretisch gesagt jeden Abend eine Diskussionsveranstaltung mit dem Regisseur machen würde, das würde sich abnützen. Das hätte nicht mehr diese Inspiriertheit, die so einzelne Ereignisse haben.
Was sich nicht abnützt, sind die Frühstücks bei euch, die ja ein Teil inzwischen der DNA geworden sind.
Hat ja, das ist völlig richtig. Ja. Das ist auch eine sehr schöne Form, den Sonntag zu beginnen, ist wahrscheinlich falsch, weil aufstehen tun die meisten ja schon früher. Aber so ein Stück weit in den Sonntag mit Frühstück und Film hineinzugleiten.
Also das ist wirklich die beste Form, den Feiertag, den freien Tag zu begehen.
Ja, er freut sich auch großer Beliebtheit, zum Glück.
Man muss sich lang anmelden manchmal.
Ja, ja, ja.
Wenn Sie aber jetzt eben sozusagen als Kinobetreiber, haben Sie es schon geschildert, eine Art Kuratierung vornehmen, dann ist das ja noch viel krasser. Als Filmverleiher kuratieren Sie noch viel wesentlicher, weil es zur Finanzierung, weil es zur ganzen Fördergenehmigung essentiell ist, einen Partner zu haben, der sich später auch verpflichtet, das Baby in die Welt zu tragen. Sind das Stücke, mit denen Sie auch weltanschaulich, mit denen Sie auch inhaltlich etwas bewegen wollen in der Gesellschaft? Sind Sie also ein Filmverleiher, der auch eine Agenda hat?
Eine Agenda haben wir ganz sicher, wobei ich sagen muss, dass das Verleihgeschäft ja doch sich sehr deutlich vom Kino unterscheidet. Ja, weil als Kino, als Standort bin ich auch irgendwie vom Image viel festgelegter. Ja, das heißt, ich brauche auch eine viel klarere Programmlinie und spreche ein ganz klar definiertes Publikum an. Wir verleihen ja Filme, die auch teilweise sehr breit gestartet werden. Also wirklich große Starts, ja, die hauptsächlich in Multiplexen laufen und nicht in Programmkinos. Ja, da ist ja das Publikum viel breiter und viel diffuser. Also beim Kino geht es um eine positive Festlegung auf Filme, dass man Filme besonders gut und besonders wichtig findet und die dann ins Programm nimmt. Als Verleih ist fast die negative Festlegung wichtiger, dass ich sage, bestimmte Filme will ich nicht machen. Dazu kann ich nicht stehen. Ja. Aber es gibt natürlich Filme, die unserer persönlichen Auffassung, unserem Geschmack, dem, was wir wollen, was wir erreichen wollen, was wir in Bezug auf das Publikum anstreben, gibt es Filme, die uns natürlich näher sind und welche, wo ich sage, ist jetzt nicht so ganz mein persönlicher Geschmack, aber eigentlich trotzdem toll, dass ich ihn rausbringen kann, weil es unsere Marktposition verbessert. Ich muss ja auch die Gehälter bezahlen, ja, und brauche auch die Investitionskraft für zukünftige Projekte. Und von daher trifft es vielleicht meinen persönlichen Geschmack nicht so gut, aber ich kann dazu stehen. Und Filme, zu denen wir nicht stehen können, die bringen wir auch nicht.
365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen.
Es gibt ja, wenn ich das sehr vereinfacht richtig verstehe, zwei Kategorien von Filmen, die Sie verleihen. Die einen begegnen Ihnen auf Festivals, begegnen Ihnen auf der ganzen Welt und Sie übernehmen die Distribution in Österreich oder im deutschsprachigen Raum. Und dann gibt es vor allem aber auch die österreichischen Filme, die einen Verleihpartner brauchen, schon bei der ganzen Geschichte der Entstehung.
Ja, wobei wir auch bei den, natürlich ist man bei den österreichischen Filmen buchstäblich näher dran, auch durch langjährige Kontinuitäten, die man hat mit Regisseuren, mit Regisseurinnen, mit Produzentinnen und Produzenten. speziell in einem kleinen Land wie Österreich. Und natürlich kann man da auch aktiver in den Prozess eingreifen, ja, also sozusagen, indem man das Drehbuch geschickt bekommt und dazu auch Input liefern kann, der möglicherweise dann sogar berücksichtigt wird, ja, oder man sieht den Rohschnitt und liefert Input. Man ist bei der Materialerstellung natürlich ganz nah dran, weil das sind ja dann unsere Poster, die wir machen, unsere Trailer, unser Pressematerial. Bei internationalen Filmen sind wir teilweise ähnlich früh, aber weitaus einflussloser. Also die großen Kassenerfolge, die wir als Verleih hatten, also Filme wie vor ewigen Zeiten Amelie oder Goodbye Lenin oder in jüngerer Zeit Monsieur Claude, der erste und der zweite Teil oder viele andere, ja, gäbe es eine ganze Reihe, die man aufziehen könnte, die hätten wir nie bekommen, wenn wir nicht sehr früh dabei gewesen wären, aber natürlich völlig ohne Einfluss. Also man liest das Drehbuch und kann sich dann in irgendeiner Form committen, ja, und kann dann hoffen, dass das erhoffte Ergebnis rauskommt. Aber kein Mensch wird daran interessiert sein, was ich jetzt inhaltlich zu sagen habe. Ist auch bei so großen internationalen Koproduktionen schwierig, weil die können jetzt nicht auf 50 Verleiher hören aus 50 verschiedenen Ländern. Ist auch sehr nachvollziehbar natürlich. Und insofern, also das ist schon das Schöne bei österreichischen Filmen, dass man da irgendwie sozusagen aktiverer Teil des Prozesses ist. Und bei internationalen Filmen, wie gesagt, gibt es die Möglichkeit, dass man frühzeitig dabei ist. Aber natürlich gibt es auch viele Filme, die man auf einem Festival sieht und dann dort als fertigen Film einkauft.
Jetzt haben wir schon gehört, dass Sie sehr bescheidener Form wichtig sind für den österreichischen Film, weil Sie sind viel, viel wichtiger, weil wenn der Filmladen sich committet, dann ist das ja auch eine Art Auszeichnung, das ist ein ernstzunehmendes Stück. Sie können als einer der wenigen in Österreich, glaube ich, Nachwuchs wirklich helfen, weil bei der Förderung ist es entscheidend, dass man eine Verleihgarantie hat und wenn die dann von einem etablierten Haus kommt, dann wird auch vielleicht der jungen Regisseurin oder dem jungen Autor eher zugetraut, etwas zu schaffen. Also da sind Sie schon von einer unglaublichen Bedeutung. Wie viele österreichische Filme im Jahr, wenn es nicht gerade eine Pandemie gibt, unterstützt der Filmladen?
Das ist natürlich nicht jedes Jahr gleich, aber ich würde sagen im Minimum 7 und im Maximum 12. Das, oder wir hatten sogar schon einmal 14, aber das ist je nach Jahr unterschiedlich.
Wenn Sie dann diese Gespräche mit den Autorinnen oder Autoren führen, wollen Sie dann auch Themen setzen? Also habt ihr auch sowas wie eine Redaktion oder sind Sie eher nur reagierend? Also sind Sie auch initiativ oder reagierend?
Das ist manchmal gar nicht so leicht. Also muss man sich auch selber zur Ordnung rufen, weil ich versuche es nicht, alternative Produzent zu sein oder der bessere Produzent. Und will mich auch nicht in Aufgaben des Produzenten einmischen. Also ich sehe mich da eher als, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, als Anwalt des Publikums, ja, oder als derjenige, der dann den Film ans Publikum bringen muss, mit diesem Blick Input zu liefern, wo man im Drehbuch noch was verbessern kann oder, wenn man es den Rohschnitt sieht, wo man den Film vielleicht noch ein bisschen runder, flotter, verkaufbarer macht. Ja, weil letztlich geht es ja darum, den Film dem Publikum unter Anführungszeichen zu verkaufen, was ja nichts anderes macht, als den Film dem Publikum schmackhaft zu machen. Ja. Den Impuls in den Menschen zu erzeugen, ich gehe jetzt aus dem Haus, lege eine Wegstrecke zurück und investiere Geld in ein Ticket. Ne? Also diesen Impuls müssen wir erzeugen oder wollen wir erzeugen. Und aus dieser Perspektive versuche ich, die Projekte zu beurteilen und einen Beitrag vielleicht zu liefern, dass es noch ein bisschen besser wird. Also irgendwie so die Themensetzung und die größeren Linien, die dahinter liegen, das ist Aufgabe des Produzenten. Also darin würde ich auch nicht meine Aufgabe sehen.
Dann kehren wir zu allgemeineren Fragen zurück. Wie ist das eigentlich in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren mit der Konkurrenz durch die Streaming-Dienste? Und zwar nicht unbedingt nur, was die Einzelstücke betrifft, sondern auch, was die doch sehr interessante neue Dramaturgie horizontaler Reihen angeht, wo die Menschen auch mit hoher Qualität Serien übers ganze Wochenende lang zu Hause konsumieren, eine Folge nach der anderen. Und es in der einen oder anderen Filmkritik schon heißt, dass diese langlaufenden horizontalen Serien das Kino ein bisschen ablösen würden. Spürt ihr das? Seht ihr das auch so? Oder hat sich an dem Stock an Kinobesuchern, jetzt zumindest für den Arthouse-Bereich, eigentlich eh nichts geändert?
Natürlich ändert sich was. Und es wäre auch völlig falsch, die Augen davor zu verschließen. Und ist auch überhaupt keine Frage, dass die Besucherfrequenz zwar nicht sehr stark, aber an den Rändern ein bisschen runtergehen wird. Das, glaube ich, wird auch langfristig der Fall sein, weil die Menschen haben nur einen begrenzten Vorrat an Geld und Zeit. Wobei Zeit das Wichtigere ist als Geld. Das ist ja völlig klar, je mehr Möglichkeiten ich habe, Medieninhalte zu konsumieren, desto kleiner wird das Tortenstück für jeden Einzelnen in diesem Gesamtensemble an Möglichkeiten sein. Aber gleichzeitig ist das Kino was so Überlebensfähiges, was so Lebendiges, Fundamentales, Vitales, dass ich auf jeden Fall glaube, dass es, wenn auch nicht ganz unbeeinträchtigt, aber im Wesentlichen doch bestehen bleiben wird. Das hat sich auch zur Zeit des ersten Lockdowns sehr schön gezeigt, ja, weil natürlich haben die Leute alle sehr viel gestreamt und gleichzeitig haben sich, glaube ich, auch schon gesehen, dass sie was vermisst haben. Und ich nehme mal an, dass die meisten am Ende des Lockdowns das Netflix-Logo nicht mehr sehen konnten. Ja. Jetzt nicht, weil Netflix keine guten Inhalte bietet, Netflix ist nur als Beispiel, sondern weil das eben nur einen Teil des Spektrums abdeckt, wie man, und ich spanne den Bogen erst ein bisschen breiter, kulturelle Inhalte insgesamt sich anschauen kann, ja, weil das ist ein ganz tiefer menschlicher Impuls, der in die Antike zurückreicht, der ist so alt wie die Menschheit selbst, dass man gemeinsam was unternimmt, dass man gemeinsam was erlebt. Und diese gemeinsamen Erlebnisräume, und das ist nicht nur Kino, das ist Theater genauso, das sind Konzertsäle, also überall dort, wo ich mit anderen was erlebe, das entspricht einem tiefen menschlichen Bedürfnis. Also das wird man nie dadurch ablösen können, indem ich jetzt die ganze Zeit zu Hause sitze und eine Serie nach der anderen streame. Also von daher, das ist der positive Teil der Geschichte. Der negativere Teil der Geschichte ist natürlich, dass ich sage, wenn es draußen ungemütlich ist, ich müde bin, jetzt im Kino auch nicht was läuft, wo ich das Gefühl habe, ich muss es jetzt unbedingt hundertprozentig sehen, ist der Impuls natürlich weitaus größer, als er vielleicht vor 15 Jahren war, dass ich mir zu Hause einen gemütlichen Abend mache und mir die nächsten 3 Folgen einer Serie reinziehe, die ich gerade am Schauen bin. Das ist ja auch durchaus legitim. Also darauf muss man sich schon einstellen. Ja, und man sieht es auch, dass sozusagen beim Kinobesucherverhalten auch im Arthouse-Bereich einen noch viel stärkeren Trend zum Wochenende hingibt, als es früher der Fall war. Ja, weil im Arthouse-Bereich war das Wochenende jetzt nicht so extrem viel stärker als die Wochentage. Also es hat sich verändert. Ne? Weil klar, am Wochenende gehe ich klassisch aus. Wochentags hocke ich müde zu Hause, ja, und bin vielleicht nicht mehr so motiviert wegzugehen. Hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass der Arbeitsalltag für die Menschen, glaube ich, in den letzten 15 Jahren sehr viel anstrengender geworden ist, so meinem subjektiven Gefühl nach, und dass es von daher dann auch teilweise an Energie fehlt.
Was bisher geschah.
Während eines Konzerts von Frank Zappa and the Mothers bricht in Montreux am Genfersee am 4. Dezember 1971 ein Feuer aus. Dieses Feuer inspiriert Deep Purple zu Smoke on the Water.
Jetzt bietet das Kino ja eben auch noch diese Überwindung der Zweidimensionalität, dadurch, dass ich in einen Raum gehe, dadurch, dass ich sogar, also im Votivkino isst man jetzt nicht so viel Popcorn, aber man kann sogar was essen davor.
Wir haben durchaus Popcorn, es teilt das Publikum in 2 Fraktionen, die das mögen und die das nicht mögen.
Auf jeden Fall hat man ein völlig anderes Erlebnis. Sind eigentlich auch, sagen wir, Nächte mit den Sopranos denkbar oder macht ihr sowas manchmal?
Wir machen schon Veranstaltungen, die jetzt ein bisschen weggehen so von diesen klassischen Kinoinhalten. Ich glaube, dass sich in die Richtung auch noch viel tun wird in den nächsten Jahren. Ja, also wir haben ja zusammen mit Fans dieser Veranstaltung in den letzten 2 Jahren den Song Contest immer live übertragen. Ja, und das war immer ein Riesen, also war toll, ja, von der Stimmung. Also ich selber habe es eigentlich nie miterlebt, weil da bin ich immer in Cannes, während das ist. Ja, aber was ich höre von den Mitarbeitern, ist das wirklich so stimmungsmäßig ganz toll. Ich glaube auch, dass das sehr viel mehr Kreativität und Fantasie gefragt sein wird in Zukunft. Gerade an den Wochentagen, wo die Besucherfrequenz für normal laufende Filme vielleicht nicht so überragend ist, dass man da halt irgendwie so ganz unterschiedliche bunte Mosaiksteine einstreut, die ich mir durch die Digitalisierung auch viel besser aussuchen kann, als ich es mir früher aussuchen konnte, wo man sowohl was Veranstaltungen betrifft, was Einzelvorstellungen betrifft, was eben auch vielleicht Serien betrifft, alles Mögliche, ja. Also wo man so kleine Glanzlichter setzen kann und eine Motivation erzeugen kann, auch unter der Woche das Haus zu verlassen, wenn es attraktiv genug ist. Ne?
Kann so ein Akzent auch durch das Genre des Kurzfilms gesetzt werden? Das ist ja etwas, was irgendwie so kein Zuhause hat, außer vielleicht bei dem einen oder anderen Festival. Das ist doch eigentlich schade, oder?
Na, im Kino, also da muss man auch die Möglichkeiten und Grenzen des Kinos sehen. Also im Kino funktioniert das sehr gut in Form von Kompilationen. Das gibt es ja auch immer wieder. Also Kurzfilm-Kompilationen sind eigentlich sehr beliebt. Also bei uns beim Frankophonen Festival, das wir jedes Jahr machen, ist so die Kurzfilmnacht mit Filmen aus dem frankophonen Raum immer so eines der Highlights. Es gibt ja auch verschiedene Kurzfilmveranstaltungen, die quer durch die Kinos touren. Das ist eigentlich immer sehr gut besucht, weil es dafür durchaus eine begrenzte, aber doch Aufmerksamkeit gibt. Im regulären Kinoalltag ist das nicht machbar, ja, ist auch nicht sinnvoll, weil dazu sind die meisten Kurzfilme nicht kurz genug, ja, weil das...
Dass man sie quasi als Intro spielt vor einem anderen Film.
Also da muss er wirklich kurz sein, weil ich ja sozusagen mehr Schaden als Nutzen erzeuge, wenn ich jetzt irgendwie einen 10-Minuten-Vorfilm zeige, für den die Leute nicht bezahlt haben, den sie unter Umständen gar nicht sehen wollen. Da sage ich ja eher Abwehr als Zustimmung, abgesehen vom programmtechnischen Problem, dass ich dann keine wirklich guten Programmslots mehr zusammenbringe, weil einfach die Abstände zwischen den Beginnzeiten so groß werden. Also da bietet das Kino nur die Möglichkeit in Form von Kompilationen, ne? Wobei es mir schon gefiele, aber also gibt es zu wenig und das halte ich nur begrenzt für machbar. Also mir würde schon gefallen, ne? Also wenn es so 30 Sekunden gäbe, die man so einsteuern kann zwischen dem bezahlten Werbeblock und dem Trailerblock, das würde mir so ganz kleine amüsgös, das würde mir schon gefallen, ne? Also und nämlich, das sind dann wirklich Appetithappen, ne? Wo man sagt, vielleicht kriegt man Lust auf mehr, aber das gibt es in der Form zu wenig.
Eine Anregung für die Filmhochschulen jedenfalls. Einmal noch nach Europa und zum Verhältnis Österreich und Europa. Einerseits finde ich es immer so irrsinnig schön, wenn eure Signation vorne läuft mit den Städten aus inzwischen der ganzen Welt.
Europa Cinema,
genau.
Die Europa Cinema Signation.
Und die eröffnet einem schon das Gefühl, man gehört zu einer Weltgemeinschaft und man ist nicht sozusagen in einer kleinen, engen Gesellschaft. Und dann gibt es ja eben auch noch den österreichischen Film, der realisiert im Doku-Bereich sehr, der realisiert im Arthouse-Bereich durch Haneke und so weiter natürlich auch. Und trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, dass er vielleicht in anderen Ländern das Kino eine andere Relevanz hat als bei uns. Frankreich, Skandinavien, England. Und ich meine nicht Hollywood, sondern ich meine England und auch die Art, wie man dort Typen gestaltet, Figuren formuliert. Gibt es da einen Austausch? Verändert sich da was? Gibt es ja auch so eine Entwicklung eines europäischen Geschmacks? Oder bleibt das alles sehr national in Ihrer Wahrnehmung?
Ja und nein. Also das ist im Filmgeschäft ja öfter so, dass wenn es zwei Auffassungen gibt, beide stimmen, ja, des Spektrums beleuchtet. Ja, weil natürlich ist jetzt irgendwie so das Mekka des Filmschaffens in Europa ist Frankreich in allen Facetten, ja, weil das hat die meiste Tradition, da geht auch das meiste Geld hin. Das ist auch der größte politische Wille da, diese Situation irgendwie in dieser Form etabliert zu halten und möglicherweise noch auszubauen, hat in den unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedliche Stellenwerte und unterschiedliche Traditionen. Also natürlich gibt es auf europäischer Ebene jedes Jahr eine vergleichsweise kleine, aber doch solide Anzahl von Produktionen, die jetzt größere internationale Koproduktionen sind und nicht in die Kategorie Euro-Pudding fallen. Ne? Also das gibt es ja auch, ne? Der berühmt-berüchtigte Euro-Pudding, wo durch Koproduktionsanteile aus verschiedenen Ländern ästhetisch der kleinste gemeinsame Nenner zusammengerührt wird. Es gibt irgendwie so jedes Jahr ein paar Best-Practice-Beispiele, wo ich sage, das sind dann wirklich große europäische Koproduktionen, wo dann wirklich sozusagen Spitzenleistungen aus allen Ländern zu so Leuchtturmprojekten zusammenführen. Das ist die eine Seite des Spektrums, dort stimmt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die europäischen Fördermechanismen eine unheilvolle Tendenz dahingehend haben, dass man die Struktur durch die Menge fördert. Das ist überall gleich. Ja. Führt dazu, dass es, glaube ich, inzwischen 1700 oder 1800 europäische Produktionen jedes Jahr gibt, von denen ein Großteil der Filme nicht mal im eigenen Land wirklich nennenswerte Zuschauerzahlen macht. Hat schon in der Landwirtschaft zu nicht besonders vorzeigbaren Ergebnissen geführt, eben Strukturen durch Menge zu fördern. Das ist hier so ähnlich. Ja. Also viele Probleme, die in diesem Kontext entstehen, sind dieser Tatsache geschuldet. Ja. Ich würde sagen, die europäischen Fördermechanismen haben ja sehr viele Aufgaben und sind von diesen Aufgaben teilweise auch ein bisschen überfrachtet und man müsste es auch ein bisschen auseinander zerren. Ja. Weil natürlich, ich finde es ja gut, den Anspruch finde ich ja richtig, dass man versucht, Strukturen zu erhalten, dass man auch versucht, Beschäftigung zu schaffen, dass man auch versucht, eine gewisse Breite der Produktion aufrechtzuerhalten. Trotzdem führt es zu einer auswuchernden Anzahl von Firmen, für die dann das Kino das Nadelöhr ist. Und das Kino ist eigentlich der ungeeignetste Ort, Nadelöhr zu sein. Und dort spießt es sich dann. Ja? Und dort ist auch irgendwie die Stunde der Wahrheit, weil die Besucherzahlen sind die harte Währung, an der die Firmen dann letztlich gemessen werden. Also natürlich gibt es im Arthouse-Bereich, sind diese Festivalerfolge sehr, sehr wichtig und ich will das auch nicht geringschätzen. Aber das ist was sehr Volatiles und relativ schwer Messbares, wenn man nicht gerade die Goldene Palme in Cannes gewinnt. Das ist natürlich was anderes. Ja. Also auch dort gibt es harte Währung, aber die ist sehr rar. Ne? Das sind die großen Preise auf den großen Festivals. Und ansonsten ist es sehr, liegt es auch ein bisschen so im subjektiven Ermessen des Betrachters, ne? Was man jetzt als Erfolg bezeichnet, was man nicht als Erfolg bezeichnet. Die Zuschauerzahlen im Kino sind eindeutig. Da ist auch nichts dran zu rütteln. Wobei ich jetzt nicht das Missverständnis erzeugen will, dass es um so eine Art Quotenfetischismus geht. Überhaupt nicht. Also wenn ein Film radikal ist, wenn er wirklich sich was traut, wenn er jetzt qualitativen Ansprüchen genügt, ist es letztlich auch völlig egal, ob er 1.000, 3.000 oder 5.000 Zuschauer macht. Aber es ist nicht zu vermeiden, auch in Hollywood nicht, nirgends, dass halt ein Teil der Filme nicht so gut gelingt und die sind dann weder künstlerisch hochwertig noch publikumswirksam. Das ist auch gar nicht zu vermeiden. Das gehört auch zum Wagnis des Filmemachens dazu. Ich glaube nur, dass trotzdem die Fördermechanismen im Moment in einer Weise gestrickt sind, dass die Verlockung, sich in Richtung Mittelmaß zu bewegen, größer ist, als dass der Mut belohnt wird, Außergewöhnliches zu versuchen.
In diesem Zusammenhang gibt es ja oft die Diskussion, ob aus dem gremienorientierten Vergabesystem wieder ein Intendantensystem werden sollte.
Ich kann diesem Gedanken viel abgewinnen, weil ich ja selber immer wieder in diversen Gremien gesessen bin und die Mechanismen auch kenne, die da immer wieder irgendwie zum Tragen kommen. Und ich glaube, dass das vor längerer Zeit einmal ein sehr, sehr adäquates Modell war und habe den Eindruck, dass es zumindest zum Teil an seine Grenzen kommt. Ja.
Und warum nicht auch der Rhythmuswechsel? Warum nicht einmal 4 Jahre gremiale Vergabe, 4 Jahre ein Direktor oder eine Direktorin?
Na, was ich interessant finden würde, das wäre, dass man sagt, okay, man lässt 2 Systeme in Konkurrenz zueinander treten und schaut sich einmal die Ergebnisse ein paar Jahre an. Das wäre ja theoretisch denkbar. Ja. Wo ich sage, bestimmte administrative Dinge können durchaus ja sozusagen trotzdem gemeinsam erledigt werden, also was jetzt die Abrechnung betrifft und diese pragmatisch-bürokratischen Dinge. Aber also für mich wäre durchaus denkbar, dass man sagt, okay, es gibt auf der einen Seite so etwas wie eine Intendanz, wo das ja, also das ist ja auch ein Irrtum, dass ein Intendant jetzt ein Magier ist, der allein alles entscheidet, sondern der sucht in seiner Verantwortung dann Menschen, die ihm zuarbeiten und die ihn beraten oder die eine Intendantin beraten, dass wir nicht immer nur von Männern sprechen. Also sozusagen der Unterschied ist ja nur der, dass letztlich eine Person für eine Entscheidung einstehen muss. Der Nachteil an den Gremiensystemen ist, dass es letztlich in der Natur der Sache liegt, dass es sehr schwer ist, jetzt Verantwortung für die Ergebnisse festzumachen.
Und es entsteht ein bisschen ein Minusmalo.
Dass natürlich irgendwie ein bisschen so ein Hang drin ist, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen. Oder ich kenne das aus unzähligen Sitzungen, dass es das ein bisschen so ein Abtausch ist. Ne? Also sagen, du findest, ich schieße dir das Projekt, das du super findest, nicht ab. Dafür lässt du mein Projekt leben oder so. Ist ja gut. Das, also jeder, der da drin sitzt, kämpft ja für das Bestmögliche. Ja? Also ich will das ja gar nicht geringschätzen. Ich glaube nur, dass es auch, und das kann ich wirklich beurteilen, weil ich sehr viele Drehbücher lese und weiß, was die Menschen, die da drin sitzen, leisten. Also wenn man es den Anspruch hat, dass Menschen, die voll im Berufsleben stehen, diese riesigen Berge an Drehbüchern lesen und sich ernsthaft mit den Projekten auseinandersetzen, ist das eigentlich fast unzumutbar. Ja? Das bringt eigentlich jede und jeden, der da drin sitzt, eine Grenze, wo ich finde, es ist auch nicht mehr verantwortbar in gewisser Weise. Ja. Also auch von daher wäre es für mich, fand ich, in Deutschland gab es das oder gibt es das ja teilweise, wo in den Anden Menschen haben, die das dann wirklich professionell lesen und auch entsprechend bezahlt bekommen, halte ich eigentlich für die menschenwürdigere Form inzwischen. Ja. Das ist ja nur eine kleine Anerkennungsprämie, die man da bekommt und ich auch nicht weiß, ob es jetzt die richtige Form ist, dass da Menschen immer bis Mitternacht sitzen müssen und in ihrer Freizeit sich durch sehr, sehr viele Projekte durchackern müssen.
Sie machen das ja nicht nur in Ihrer Freizeit, Sie machen das ja auch untertags, weil Sie ja die Drehbücher für Ihre Verleiher...
Ich lese unsere Drehbücher immer am Wochenende, weil sonst habe ich gar keine Zeit dazu.
Aber sagen Sie uns doch zum Abschluss noch, wenn dann dieser ganze Wahnsinn mit Covid vorbei ist und wir wieder ins Kino dürfen, welches realisierte Drehbuch eines Films, der bei Ihnen im Verleih ist, müssen wir uns dann unbedingt anschauen gehen?
Ich sage jetzt keinen österreichischen Film, weil ich jetzt keins dieser Projekte bevorzugen will oder jetzt eins besonders herausheben will. Also ein Film, auf den ich persönlich sehr gespannt bin, das ist der neue Film von Nanni Moretti, den ich auf Drehbuchbasis gekauft habe, der nächstes Jahr in Cannes, sofern Cannes stattfindet natürlich, laufen wird, wo ich persönlich das Drehbuch sehr gut gefunden habe. Andere es aber eigentlich nicht besonders mochten. Und das sind dann für mich eigentlich immer die ganz besonders spannenden Projekte, um zu sehen, ob die Auffassung, die man davon hatte, sich auf der Leinwand dann umsetzt oder nicht. Also das ist ein Film, auf den ich persönlich sehr gespannt bin.
Können Sie andeuten, welche Art von Film das ist?
Das ist eine, geht auf einen in Israel, glaube ich, sehr erfolgreichen Roman zurück, der, glaube ich, auch in Tel Aviv spielt. Der Film spielt dann in Italien natürlich, das ist dann eine Adaption. Und das ist eine episodisch verschränkte Familiengeschichte über mehrere Familien und mehrere Generationen, ja, die durch einen Unfall am Anfang zusammengeführt werden. Und wo dann diverse Handlungsfäden sich immer wieder kreuzen.
Also ein Film mit Alltagsbezug, Gegenwartsbezug und europäischem Lokalbezug.
So kann man es sagen. Also wie gesagt, ich fand es sehr gut geschrieben. Ich fand es auch berührend. Und wie so oft bei Familiengeschichten aus verschiedenen Milieus, bildet es dann irgendwie jetzt nicht die ganze Gesellschaft ab, aber gibt doch irgendwie so ein sehr vielschichtiges Bild unserer Gesellschaft.
Was halt Kino kann. Vielen Dank für Ihre Zeit, Michael Steiskal.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsum.tv. In diesem Sinne, bis morgen.